Ja, Hallöchen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bedanke mich für die freundliche Einführung. Und in der Tat stellt sich auch mir die Frage, wo fange ich an? Denn es hängt ja alles mit allem zusammen. Und man kann das Problem oder den Problembereich aus vielerlei Perspektiven betrachten. Man kann anfangen in der hiesigen Innenpolitik. Man kann reden über die Islamfeindlichkeit, die es gibt in Deutschland. Man kann über den Salafismus reden. Man kann über die Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten reden. Es gibt also vieles, was man tun kann. Und wo fange ich an? Vielleicht bei den Verwerfungen, die es in der Region in den letzten Jahren gegeben hat. Und am Ende hin dann werde ich auf die Verhältnisse in Deutschland eingehen. Und in Europa insgesamt um dem Verhältnis von Islam und uns. Warum also gibt es überall in der Region, im Nahen und Mittleren Osten, so viel Chaos, so viel Durcheinander, so viel unerfreuliche Entwicklungen, wo es doch vor einigen Jahren eigentlich einen vielversprechenden Aufbruch gab mit dem arabischen Frühling. Die Hoffnung der Menschen war sehr groß, dass es nun sich alles zum Besseren wenden würde. Aber dann haben die Dinge doch eine ganz andere Wendung genommen. Die Menschen in der arabischen Welt haben den Aufstand gewagt und bekommen haben sie Generalfeldmarschall Sisi in Ägypten, der heute eine brutalere Diktatur befehligt, als es die unter Mubarak je war, und den Islamischen Staat auf der anderen Seite in Irak und in Syrien. Gleichzeitig haben wir in Libyen, im Jemen Staatszerfall, eine endemisch anmutende Gewalt und eine vermutliche Somalisierung der innenpolitischen Verhältnisse dort. Nirgendwo hat man das Gefühl, dass die Verhältnisse in ruhigem Wasser wären, in die richtige Richtung gingen. Es gibt eigentlich nur ein Land, wo das einigermaßen gelungen erscheint, und das ist Tunesien. Ein Glücksfall insoweit für Tunesien, als dieses Land klein ist, nicht so sehr zerrissen ist von inneren Gegensätzen wie andere Staaten in der Region und vor allem gesegnet durch den Umstand, dass die tunesische Armee schlichtweg zu klein ist, um putschen zu können, so wie sie es in Ägypten getan hat. Warum aber ist es so schwierig, in diesen Ländern eine neue Ordnung aufzubauen? Viele würden glauben, naja, das hängt irgendwie mit dem Islam zusammen, weil das passt halt nicht zusammen, diese Religion und Moderne und Fortschritt. Aber diese bei uns zwar sehr geläufige Haltung ist doch eher oberflächlich. Man muss schon sich die Mühe machen, auf die Verhältnisse in der Region insgesamt zu schauen. Es ist natürlich eine Binsenweisheit, darauf zu verweisen, dass die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Nordafrika und im Nahen Osten andere sind als bei uns im Westlichen oder in Zentraleuropa. Aber was heißt das konkret? Konkret bedeutet dies insbesondere, dass die soziale Ausdifferenzierung bei uns eine andere ist als dort. Es hat hier bei uns eine französische Revolution gegeben, in deren Gefolge über 100 Jahre lang Verwerfungen zwischen den Kräften, die alte Ordnung, den Feudalstaat insbesondere vertreten haben, die Aristokratie, die klerikale Ordnung und auf der anderen Seite eben die entfesselten Kräfte der Industrialisierung, das Entstehen einer bürgerlichen Mittelschicht. Das alles hat die europäische Geschichte in den letzten 200 Jahren ganz wesentlich geprägt, inklusive der vielen Verwerfungen, die es bei uns gegeben hat, bis hin zu zwei zerstörerischen Weltkriegen im vorigen Jahrhundert. Es ist immer wieder wichtig, auf diese Gewaltgeschichte, die wir in Europa hatten, hinzuweisen, weil vielfach eine sehr verkürzte Wahrnehmung vorherrscht und man glaubt, dass nur dort es Gewalt gäbe. Die hat es bei uns aber auch gegeben, nur wir haben das eben vielfach schon verdrängt, vergessen oder glauben, das gehöre einer anderen Epoche an, sei überwunden und die Zivilisation hätte nun endgültig obsiegt. Aber Fortschritt, Freiheit, Moderne, das ergibt sich nicht von selbst, das ist meist das Ergebnis langjähriger, langwieriger, sehr blutiger Prozesse. Und die Krux der arabischen Welt, kann man sagen, ist, und nicht nur der, das gilt für viele Staaten in der islamischen Welt insgesamt und darüber hinaus in Afrika, ist, dass sie eben nicht über eine gesellschaftlich starke, ausgeprägte Mittelschicht verfügen, die sich gewissermaßen zum Garanten des Wandels aufschwingen könnte. Es gibt diese Mittelschichten zwar, aber sie sind zahlenmäßig schwach ausgeprägt und nicht in der Lage, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und insbesondere die jeweiligen Ancien Regimes zu überwinden, namentlich Diktaturen, die sich aus dem Umfeld des Militärs speisen oder aus dem Umfeld von Erbmonarchien, die ihrerseits über keine demokratische Legitimierung verfügen. Der arabische Frühling war der Versuch, hier einen Epochenwechsel einzuleiten, aber dieser arabische Frühling konnte in dieser Form nicht gelingen, weil es eben den Agent des gesellschaftlichen Wandels nicht gab. Er war zu klein. Es reicht nicht, wenn eine Bevölkerung zu dem Ergebnis kommt, weg mit Mubarak, dem Alleinherrscher Ägyptens über mehr als 30 Jahre. Darüber hinaus braucht es eines Programmes, einer Idee, einer gesellschaftlichen Fundierung, einer Alternative, einer glaubwürdigen politischen Alternative. Es braucht politische Führungspersönlichkeiten und dergleichen mehr. Und das alles gab es dort eben nur in Ansätzen. Und dementsprechend hatten es die Kräfte des Ancien Regime, der alten Ordnung, relativ leicht, die Verhältnisse so wiederherzustellen, wie sie unter Mubarak schon waren, und im Grunde genommen sie noch schlimmer zu gestalten, als sie das in den Jahren der Diktatur unter Mubarak waren. Das ist das große Dilemma der arabischen Welt. Die soziale Schichtung ist ähnlich wie eine Pyramide. Es gibt eine kleine, dünne Schicht, die vielleicht 5 bis maximal 10% der Bevölkerung ausmacht. An der Spitze dieser Pyramide, das sind in der Regel Leute, die aufgrund ihrer Verwandtschaft verbunden sind mit der jeweiligen Machtelite und Zugriff haben auf die staatlichen Ressourcen, indem sie entweder die Staatskasse direkt ausplündern oder eben vorzugsweise bedient werden bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen. Monopole werden auf diese Weise geschaffen und vergeben. Wer bekommt den Auftrag, meinetwegen das Mobilfunknetz in einem Land aufzubauen? Das sind ja dann im Grunde genommen Lizenzen zum Gelddrucken. Und die gehen eben nur an die Klane an der Spitze, die mit der Macht eng verwoben sind. Und das über Jahrzehnte hinweg, vielfach versippt und verschwägert untereinander. Darunter dann die Mittelschichten, vielleicht 20 bis 40% der Bevölkerung. Aber ein Angehöriger der Mittelschicht zu sein, also beispielsweise einen entsprechenden Mittelschichtsberuf auszuüben, etwa ein Hochschullehrer zu sein, heißt noch lange nicht, dass man dann gut leben könnte. Ein Hochschullehrer in Ägypten verdient in der Regel 600 bis 700 Euro. Die Lebenshaltungskosten dort sind aber nicht viel geringer als bei uns. Nicht, wenn es um den Bereich Miete, Wohnen, Auto und dergleichen Dinge mehr geht. Hinzu kommt, dass es in diesen Ländern keinerlei Sozialfürsorge gibt. Wer also in Not gerät, in Arbeitslosigkeit gerät oder krank wird, der muss sehen, wie er klarkommt. Es gibt kein Versicherungssystem, das dem unserem auch nur ansatzweise vergleichbar wäre. Jeder ist seines Glückes Schmied und letztendlich ist es die Großfamilie, die dann den Einzelnen trägt und am Leben erhält. Und gäbe es diese Großfamilie nicht und gäbe es nicht die Solidarität von islamischen Netzwerken in Form von Suppenküchen oder dergleichen, dann könnten diese Leute eigentlich vielfach gar nicht überleben. Nur mal ein Beispiel, ein Land wie Ägypten, das wichtigste arabische Land mit Blick auf den politischen, kulturellen Einfluss, mit Blick auf die Geschichte, 85 Millionen Einwohner und knapp die Hälfte, 40 Millionen, lebt am Rande bzw. unterhalb der Armutsgrenze von 2 Dollar am Tag. Das heißt, wir reden hier von einem Millionenheer von Menschen, die im Grunde genommen von der Hand in den Mund leben. Und die meisten dieser 40 Millionen sind Analphabeten. Also es ist eine riesige Masse, die versuchen muss, auf der Basis von Subsistenzlandwirtschaft meist zu überleben. Und das mehr schlecht als recht. Und die arabische Frühling war Ausdruck der Hoffnung, hier andere Verhältnisse schaffen zu können. Aber dieses ist eben aus verschiedenen Gründen gescheitert. Wenn wir uns die Machtstruktur angucken in der arabischen Welt, dann muss man feststellen, dass die dortigen Machthaber vielfach kommen, wie erwähnt, aus dem Umfeld des Militärs oder aber aus dem Umfeld von Erbmonarchien. Eine demokratische Legitimierung ihrer Macht haben sie nicht. Sie versuchen sich zu inszenieren als Bewahrer höherer Werte, die mit dem arabischen Nationalismus oder mit der Religion verbunden sind. Oder sie verweisen darauf, dass ihre Stammesgenealogie zurückverweise bis auf die Zeit des Propheten Mohammed. Aber das ist alles im Grunde genommen Weihrauch. Das glaubt im Kern niemand oder nur die allerwenigsten. Und das Problem dieser Machthaber ist, die ja ihr Regiment nur aufrechterhalten können, indem sie mit Gewalt herrschen, mit Hilfe des Militärs und der Geheimdienste und der Polizei. Das Problem dieser Herrscher ist natürlich, dass sie genau wissen, wenn sie mal die Macht abgeben, werden sie zur Rechenschaft gezogen für das, was sie getan haben. Und die vielfach vorherrschende Clan- und Stammesmentalität sorgt dafür, dass es dann auch sehr leicht eine Nacht der langen Messer gibt für den Fall eines Regimewechsels. Das betrifft insbesondere religiöse Minderheiten, die die Macht ausüben. In Syrien zum Beispiel ist es die Minderheit der Alawiten, die allgemein als eine schiitische Sekte gelten. und die stellen gerade mal 15% der Bevölkerung. Aber der Assad-Clan kommt aus diesem Umfeld der Alawiten und die meisten Führungspositionen, insbesondere im Militär, gehören den Alawiten. Und die Alawiten wissen natürlich genau, wenn sie jemals die Macht verlieren sollten, dann geht es ihnen ans Leder, nachdem sie seit 1970 die Bevölkerung unterdrückt haben. Die Bevölkerungsmehrheit in Syrien stellen Sunniten, die aber an der Macht nicht beteiligt sind. Das ist also ein großes Problem. Also wir haben auf der einen Seite eine feudalstaatliche Ordnung, die nur teilweise mit modernen Elementen und mit einer industriellen Revolution, mit einer Industrialisierung durchsetzt ist. Und auf der anderen Seite als Resultat dieses Überganges von einer Feudalgesellschaft hin in Richtung auf eine moderne Industriegesellschaft, haben wir eine blockierte gesellschaftliche Entwicklung, wenn man so will. Also die arabische Welt hängt ein bisschen zwischen Baum und Borke. Und der Weg in Richtung Industrialisierung, der wird eben vielfach erst beschritten. Es sind immer noch sehr, sehr starke vormoderne Elemente prägend, die vor allem Clan- und Stammesstrukturen bevorzugen und in diesem Kontext natürlich auch Sitten und Gebräuche festigen, die vor allem in traditionellen Milieus beheimatet sind. Das bedeutet zum Beispiel einen ausgeprägten Patriarchalismus, also der Mann ist gewissermaßen in der Familie, der Pater Familias, er ist derjenige, der die Richtung vorgibt. Es gibt in den Familien relativ wenig offene Diskussion oder Austausch über Dinge, die einen bewegen, sondern es ist im Grunde genommen der Vater, der die Richtung vorgibt und der vor allem auch auf die Würde der weiblichen Familienangehörigen achtet, dass da nichts passiert, was den guten Ruf der Familie und des Clans beflecken könnte. Ist also ein sehr traditionelles Weltbild und diese traditionellen Weltbilder sind eben nur teilweise noch geeignet, in der Moderne Bestand zu haben und vor allem die Entwicklung dieser Gesellschaften in Richtung Globalisierung zu begleiten und voranzutreiben. Also man kann überspitzt sagen, dass die arabische Welt in vielerlei Hinsicht ihren Möglichkeiten hinterherhinkt, aufgrund der Unfähigkeit ihrer jeweiligen Machteliten, die eigenen Länder entwickeln zu wollen. Denn diejenigen an der Macht haben in der Regel kein Nationalbewusstsein. Es interessiert sie nicht, ihre Staaten zu entwickeln, voranzubringen und zu investieren in die wichtigen Bereiche, zum Beispiel in das Bildungswesen. Alles verkommt im Bereich der Infrastruktur. Die Elite schickt ihre Kinder in der Regel auf die entsprechenden Elite-Schulen, entweder im Inland oder man schickt sie ins Ausland. Und für den einfachen Menschen, der eben kein Geld hat, seine Kinder auf gute Schulen zu schicken, bleibt im Grunde genommen dann nur die rudimentäre staatliche Schulversorgung, die gerade mal reicht, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, aber auch nicht viel mehr. Also das Bildungssystem in der arabischen Welt ist insgesamt eine ziemliche Katastrophe. Und das erklärt übrigens auch, warum es moderne, liberal und tolerant ausgelegte Lesarten des Korans, eine liberale Interpretation religiöser Schriften, sehr schwer hat, sich durchzusetzen in diesem traditionalistischen Milieu. Ein Grund dafür, warum der politische Islam eine so große Rolle spielt in diesen Ländern seit vielen Jahren und Jahrzehnten, ist, dass die Moschee so ziemlich der einzige Bereich ist, in dem in diesen Ländern Kritik an den bestehenden Verhältnissen geübt werden kann. Es gibt zwar Gewerkschaften, es gibt Parteien, in einigen arabischen Ländern jedenfalls, aber die sind meist schwach ausgeprägt und es gibt ganz klare Grenzen dessen, was in der Öffentlichkeit gesagt werden kann und was nicht. Die jeweiligen Regime versuchen, die Moscheen zu kontrollieren, tun das mittlerweile auch mit großem Erfolg, aber in der Vergangenheit war die Moschee derjenige Ort, an dem man sich wenden musste, um seine Unzufriedenheit über bestehende Verhältnisse zum Ausdruck zu bringen. Hinzu kommt, dass gerade die Moscheevereine vielfach die einzigen waren und sind, die soziale Dienstleistungen anbieten. Also das, was hier bei uns in Deutschland der Staat macht, es findet dort nicht statt und es sind dann private Träger, die dieses leisten, die etwa Witwen unterstützen oder Menschen, die in Not geraten sind oder einfach Sozialfürsorge betreiben, Essen ausgeben, austeilen an die Bedürftigen. Also die Verhältnisse in der arabischen Welt sind alles andere als erfreulich, muss man sagen. In der arabischen Revolution selber, wenn man sie denn so nennen will, in Ägypten spielten eigentlich die Muslimbrüder, islamische Bewegungen so gut wie keine Rolle, aber sie waren trotzdem die großen Gewinner dieses gesellschaftlichen Umbruchs, der sich abzeichnete. Vor allem deswegen, weil zum Beispiel, um beim Beispiel Ägyptens zu bleiben, das System Mubarak darauf angelegt war, jede Form der politischen Parteienbildung zu unterbinden. Die Muslimbrüder selbst waren auch verboten, aber es gab sie als sogenannte Unabhängige und sie waren vor allem stark vertreten an den Universitäten und in den Gewerkschaften. Und sie haben bis ins kleinste Dorf hinein über die Moscheen soziale Hilfe und Dienstleistungen angeboten. Und das machte sie in der Bevölkerung sehr beliebt. Gegründet wurden sie 1928. Sie sind also schon seit Jahrzehnten tätig im karitativen Umfeld. Als es nun also zu den Wahlen kam, zu den ersten freien Wahlen in Ägypten 2012, war es also relativ klar, dass die Muslimbrüder die stärkste Partei werden würden. Und so ist es auch geschehen. Säkulare Parteien hatten so gut wie keine Chance. Das lag auch daran, dass die säkularen Parteien nicht gut aufgestellt waren, dass ihre Führer zu sehr mit Eigenprofilierung befasst waren. Parteien sind in der arabischen Welt generell eigentlich nicht so sehr Sammelbewegungen von irgendwelchen Ideen, sondern eher Klientelbündnisse. Und insoweit konnte eigentlich kaum eine Partei die Muslimbrüder toppen, die als einzige politische und soziale Bewegung in Ägypten tief verwurzelt waren in der Gesellschaft, aufgrund ihrer karitativen Tätigkeit über Jahrzehnte hinweg. Und nachdem sie dann in die Macht kamen, 2012, haben sie viele Fehler gemacht, aber entscheidend dafür, dass ein Jahr später das Militär geputscht hat, war etwas ganz anderes. Die traditionelle Machtelite in Ägypten besteht vor allem aus Vertretern der Generalität und aus sehr reichen großbürgerlichen Unternehmern, die reich geworden sind, vielfach dadurch, dass sie staatliche Aufträge zu Vorzugsbedingungen bekommen haben, beispielsweise ein Importmonopol für Zucker besaßen oder dergleichen Dinge mehr. Und es gibt enge Verbindungen zwischen dieser sehr reichen wirtschaftlichen Elite und der Generalität, der Offiziersebene, die sich gegenseitig befruchtet und befördert. Und man kann sagen, dass die ägyptische Armee im Grunde genommen ein Staat im Staate ist, in wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer auch. Es ist eine Gruppierung, die mindestens ein Drittel der ägyptischen Wirtschaft kontrolliert. In Ägypten, wie auch in den anderen arabischen Ländern, gibt es vielfach eine staatlich geprägte Wirtschaft, die neben der Privatwirtschaft funktioniert. Und wenn es irgendwelche staatlichen Aufträge zu vergeben gibt, dann gehen die in aller Regel, in 99% aller Fälle, an dieses Konglomerat aus Generalität und sehr reichen und in der Regel sehr korrupten Geschäftsleuten, die meist von einer recht skrupellosen Gesinnung geprägt sind und nicht etwa langfristig Investitionen tätigen, sondern möglichst schnell reich werden wollen und ihr Geld vorzugsweise im Ausland investieren oder aber, wenn sie es im Inland tun, im Bereich Immobilien oder im Bereich Tourismus. Aber nicht, sie würden nicht auf die Idee kommen, jetzt meinetwegen in das marode Eisenbahnsystem zu investieren in Ägypten. Nun waren also die Muslimbrüder an der Macht, sie haben vieles falsch gemacht, die Bevölkerung war auch sehr unzufrieden mit ihnen, wobei die Bevölkerung vielfach auch sehr unrealistische Erwartungshaltungen hatte, nach dem Motto, schafft uns das Paradies innerhalb weniger Monate, verschafft uns zumindest bessere Lebensbedingungen. Aber das ist nicht der Fall gewesen, so schnell konnten die gar nicht liefern. Und letztendlich wollte diese herrschende Kleptokratie in Ägypten, diese Melange aus Generalität und Großinvestoren, auch auf gar keinen Fall sich von den Emporkömmlingen der Muslimbruderschaft in die eigenen Suppentöpfe spucken lassen. Also eigentlich war von vornherein klar, dass diese Kleptokratie gegen die Muslimbrüder putschen würde. Und da die Bevölkerung sehr unzufrieden war mit ihnen, aus verschiedenen Gründen, und die Muslimbrüder auch viele politische Fehler gemacht haben, kam es dann im Sommer 2013 zum Putsch. Sisi putschte sich an die Macht. Er nannte sich dann zum Generalfeldmarschall und hat dann getürkte Wahlen, wenn wir diesen Begriff verwenden wollen, durchführen lassen im Sommer vorigen Jahres, wo er dann mit 98,93% der Stimmen, wenn ich mich recht erinnere, gewählt worden ist zum Präsidenten Ägyptens. Die Wahlen haben 3 Tage gedauert, trotzdem lag die Wahlbeteiligung deutlich unter 50%. Die Muslimbrüder wurden in Ägypten verboten als terroristische Vereinigung. Und nicht nur die Muslimbrüder werden in Ägypten verfolgt, sondern jeder, der sich in irgendeiner Weise kritisch über das System von Sisi äußert. Und das System in Ägypten ist eben diese, diese enge Verbindung von Oligarchie, einer kleinen Oligarchie, eben, also reiche Leute an der Spitze plus Generalität, die Zugriff haben auf die Wirtschaft und auf die Politik. Und die Politik, die sie betreiben, ist natürlich nicht geeignet, die Lage zu befrieden, denn es sind zu viele Menschen in Ägypten, die keine Perspektive haben. Durch die Illegalisierung der Muslimbrüder gibt es auch diese ganzen sozialen Dienstleistungen nicht mehr. Und das verschärft natürlich das Elend der ägyptischen Bevölkerung. Gleichzeitig gibt es auf dem Sinai insbesondere schon seit vielen Jahren radikale Islamisten aus dem Umfeld oder die Al-Qaida nahestehen, die Krieg führen gegen die Regierung in Kairo, schon unter Mubarak. Der wesentliche Grund ist die Vernachlässigung des Sinai durch die Zentralregierung. Und aus Sicht des Regimes Sisi gibt es keinen Unterschied zwischen Muslimbrüder und diesen Al-Qaida-Leuten. Für die ist das alles eins. Das Problem ist nur, dass sie durch die Kriminalisierung der Muslimbrüder und so weiter viele Leute in den Untergrund treiben und die Perspektivlosigkeit der Menschen fördert natürlich die Radikalität. Gleichzeitig ist im Nachbarland Libyen die staatliche Ordnung zusammengebrochen nach dem Sturz von Gaddafi und dort in Libyen wird nun der Islamische Staat immer stärker. Ägypten hat in der vorigen Woche erstmals Angriffe geflogen in Libyen zur Bekämpfung des Islamischen Staates. Das ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass der Krieg, der jetzt in Libyen stattfindet, zunehmend auch nach Ägypten hinübergetragen werden wird durch den Waffenfluss in Richtung Ägypten und die Perspektivlosigkeit der Verhältnisse in Ägypten. Das alles wird dazu führen, dass Ägypten der nächste Unruheherd werden wird in der arabischen Welt, nach den vielen, die wir da jetzt schon haben. Und das ist insoweit sehr beunruhigend, weil es eben der bevölkerungsreichste arabische Staat ist mit 85 Millionen Einwohnern, wie erwähnt. Und Sisi ist ein politischer Autist, er ist nicht in der Lage, auf die Bedürfnisse in seiner Bevölkerung einzugehen. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist, bis die Verhältnisse in Ägypten sich massiv zuspitzen, zumal jede Form des friedlichen Protestes unter Strafe steht. Also Blogger, die zum Beispiel die Verschärfung der Militärgesetzgebung kritisiert haben, einer der bekanntesten wurde vorgestern verurteilt zu, ich glaube, 5 Jahren Gefängnis, weil er das Militärregime kritisiert hat aufgrund seiner Gesetzgebung. 5 Jahre Gefängnis. Also es gibt mindestens 20.000 politische Gefangene in Ägypten, Tendenz stark steigend. Eine sehr unerfreuliche Entwicklung. Noch unerfreulicher ist es natürlich die Lage in Syrien und im Irak. Dort haben wir also Staatszerfall und Bürgerkrieg. Und das hat komplexe Ursachen. Es gibt sozusagen zwei Problembereiche, die sehr unerfreulich sind. Einmal die Lage in Ägypten, die dazu führt, dass ein neuer Unruheherd entsteht. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Libyen. Und auf der einen Seite eben die Verhältnisse in Syrien und im Irak, die zum Erstarken und zum Vormarsch des Islamischen Staates beigetragen haben. Woher kommt der Islamische Staat und wie konnte er so stark werden? Die vorherrschende Meinung hierzulande in der Politik, teilweise auch in den Medien, suggeriert, das hänge alles zusammen mit dem Islam, weil wo Islam draufsteht, ist Terror drin und irgendwie ist das halt der Koran, der will so gelebt werden, wie es der Islamische Staat tut. Das ist also vielfach eine Erklärung, die in dieser Form oder in einer ähnlichen, vielleicht nicht ganz so platten, transportiert wird. Aber diese Sichtweise ist doch, wie erwähnt, sehr oberflächlich. Die Hintergründe des Islamischen Staates sind nicht zu verstehen ohne den amerikanischen Einmarsch oder den von den USA geführten Einmarsch einer Koalition in der Billigen im Jahr 2003 zum Sturz von Saddam Hussein. Nicht, dass man diesem Mann eine Träne nachreihen müsste, aber was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben einen völkerrechtswidrigen Einmarsch durchgeführt im Irak, haben ein Regime gestürzt. Ja, und dann war's. Sie hatten keinen Plan für den Tag danach. Der Irak ist ein Land mit 3 dominierenden Bevölkerungsgruppen. Die Bevölkerungsmehrheit im Irak stellen die Schiiten. Das sind 60% der Bevölkerung. Die leben vor allem, vereinfacht gesagt, im Süden des Landes, im Zentrum leben arabische Sunniten und im Norden Kurden, die keine Araber sind, mehrheitlich Sunniten. Das ist eine ganz andere Bevölkerungsgruppierung. Das ist also auf deutsche Verhältnisse übertragen, so wie Deutsche und Franzosen oder Deutsche und Polen. Also es ist eine andere, wie soll ich sagen, also eine andere, ja, ein anderes Volk oder andere Gruppierung. Aber sie leben halt in einem Land aufgrund der Grenzziehung der kolonialen Staaten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als das Osmanische Reich zerfiel. Die Macht im Irak hatten immer die Sunniten inne, seit osmanischer Zeit, wie erwähnt. Nun wurde Saddam gestürzt und es gab Wahlen. Und wer hat die Wahlen gewonnen? Logischerweise die Schiiten, weil sie die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Ein Schiit wählt eine schiitische Partei, ein Sunnit eine sunnitische, also kein Sunnit würde auf die Idee kommen, eine schiitische Partei zu wählen oder umgekehrt. Die Sunniten waren also auf einmal entmachtet. Gleichzeitig hat die amerikanische Besatzung die Armee aufgelöst, die Geheimdienste und die Ba'ath-Partei, die Partei von Saddam Hussein. Damit waren quasi über Nacht Hunderttausende Sunniten arbeitslos. Der Staat ist und war der wichtigste Arbeitgeber. Damit waren wirklich Hunderttausende ihrer Zukunftsperspektive beraubt. Was haben die gemacht? Logisch, sie sind in den Untergrund gegangen. Dann haben sowohl die Amerikaner wie auch die neue schiitische Regierung bekämpft, die sich nun anfing zu rächen für Jahrhunderte der Unterdrückung durch die Sunniten. Und das Ergebnis war die völlige Marginalisierung der Sunniten im eigenen Land. Dummerweise gibt es kein Erdöl in den sunnitischen Gebieten. Das Erdöl im Irak befindet sich in den schiitischen Gebieten und in den Kurdengebieten. Und die Sunniten sind angewiesen auf finanzielle Unterstützung aus Bagdad, die sie aber immer weniger bekommen haben. Es entstand also eine Widerstandsbewegung aus der sunnitischen Bevölkerung heraus gegen die schiitischen Machthaber und gegen die amerikanischen Besatzer. Und aus dieser Widerstandsbewegung heraus entstand dann zunächst Al-Qaida im Irak unter Führung eines Jordaniers, Zarqawi mit Namen, der dann 2006 von den Amerikanern getötet wurde. Und aus den Trümmern von Al-Qaida im Irak erwuchs dann eine neue Gruppierung, die sich nannte Islamischer Staat im Irak. Der Islamische Staat im Irak ist eigentlich personell ähnlich aufgestellt gewesen wie Al-Qaida, aber sie hatten eine unterschiedliche Perspektive. Al-Qaida wollte sozusagen den Krieg gegen den Westen führen, wollte gleichzeitig die arabischen Regime stürzen und dergleichen mehr, während der Islamische Staat im Irak vor allem ein Ziel verfolgte, nämlich die verlorene Macht, die an die Schiiten verlorene Macht, zurückzuerobern. Also es sollte darum gehen, den Status quo, wie er vorher war, wiederherzustellen. Das war das Ziel. Durch diese Agenda hatte der Islamische Staat im Irak sehr viel mehr Rückhalt in der sunnitischen Bevölkerung als Al-Qaida. Al-Qaida war eine Splittergruppe, eine Sekte, aber sie hatte nicht die Mehrheit der Stämme hinter sich. Das war beim Islamischen Staat im Irak anders, der 2006 anfing, in organisierter Form aufzutreten. Damals unter verschiedener Führung und einer insbesondere profiliert als Führer dieser Bewegung, ein bis dahin theologisch nicht weiter in Erscheinung getretener Islamkenner, Kalif Ibrahim nennt er sich heute mit dem Kampfnamen Abu Bakr al-Baghdadi, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber damals hat eigentlich diese Bewegung den Islamischen Staat im Irak niemand so richtig wahrgenommen. Der große Durchbruch für den Islamischen Staat im Irak kam dann durch das, was in Syrien geschehen ist. In Syrien gab es also dann 2011 im Zuge der arabischen Revolte ebenfalls eine Erhebung der einheimischen Bevölkerung gegen die Machthaber, gegen das Regime von Bashar al-Assad. Aber die Opposition erwies sich als zu schwach, die Macht von ihm zu erobern. Der Westen hatte keine Neigung, militärisch zu intervenieren. Und im Grunde genommen ist Bashar al-Assad heute nach wie vor fest im Sattel. Dummerweise für die Syrer, die den Aufstand wagten, hat sich der Konflikt in Syrien von einem lokalen Konflikt, von einem Bürgerkrieg immer mehr entwickelt in einen Stellvertreterkrieg, der eine weltpolitische Dimension hat, insoweit, als es eben zwei verschiedene Frontstellungen gibt. Auf der einen Seite die USA, die westlichen Staaten, die Türkei und die Golfstaaten, die Bashar al-Assad bestürzt sehen wollen. Und auf der anderen Seite Russland, China und vor allem der Iran, die Bashar al-Assad an der Macht erhalten wissen wollen, weil sie jeweils unterschiedliche machtpolitische Interessen verfolgen. Syrien ist der wichtigste oder der einzige arabische Verbündete des Iran. Enge Beziehungen unterhält Syrien seit den 1970er Jahren schon erst zur Sowjetunion, heute zu Russland, aus geopolitischen Gründen. Ein großes Ziel syrischer Politik war immer die Rückgewinnung der Golanhöhen von Israel. Dazu mochte sich aber kein westlicher Staat verpflichten, Israel zu drängen, die Golanhöhen an Syrien zurückzugeben. Damit hatte Syrien eigentlich noch die Option, sich Richtung Sowjetunion zuzuwenden. So geschah es dann auch. Und die Hoffnung der westlichen Allianz, die jetzt möchte, dass Bashar al-Assad gestürzt wird, ist, dass die Alawiten, diese religiöse Minderheit von 15% der Bevölkerung, gestürzt wird und dann die Mehrheit der Bevölkerung die Macht übernimmt, also die Sunniten. Im Irak haben die Schiiten die Bevölkerungsmehrheit, in Syrien sind es die Sunniten. Und würde eine sunnitische Regierung in Bagdad, in Damaskus an die Macht kommen, dann würde diese Regierung natürlich die privilegierten Beziehungen mit Teheran, mit einem schiitischen Staat, beenden und sich dem Westen zuwenden und Saudi-Arabien zu wenden. Das ist das Kalkül derer, die dieses Regime stürzen wollen. Das hat nichts zu tun damit, dass er seine Bevölkerung unterdrückt oder ein skrupelloser Diktator wäre. Das ist er natürlich. Aber das hat eigentlich westliche Politik nie daran gehindert, gute Beziehungen mit diesen Diktatoren zu unterhalten, solange sie eben nur pro-westlich sind. Und Bashar al-Assad ist nicht uneingeschränkt pro-westlich gewesen. Deswegen muss er weg. Nicht, weil er ein skrupelloser Diktator wäre. Und das Dilemma ist, dass die Frontlinien völlig verfahren sind. Keine Seite kann den Krieg gewinnen. Die Opposition ist viel zu schwach, Bashar al-Assad zu stürzen. Und gleichzeitig werden die Russen und die Chinesen und die Iraner schon dafür sorgen, dass er eben nicht stürzt. Der Grund dafür, dass die Hisbollah aus dem Libanon an der Seite des Regimes von Bashar al-Assad kämpft, ist vor allem der, dass der Waffennachschub für die Hisbollah über Syrien erfolgt. Würde es also einen Machtwechsel geben in Syrien, wäre der Hisbollah, die ebenfalls eine schiitische Miliz ist, der Waffennachschub fehlen aus dem Iran. Also unterstützen die Bashar al-Assad. Macht Sinn aus der Ansicht. Und ja, es ist also alles eine sehr verfahrene Lage. Und der Bürgerkrieg ist schwierig. Und dieser Konflikt in Syrien ist schwierig zu beenden. Und Bashar al-Assad ist zwar skrupellos, aber nicht dumm. Er hat irgendwann erkannt, dass er nicht das gesamte Land von den Aufständischen zurückerobern kann. Und er hat sich im Grunde genommen seit 2 Jahren etwa, konzentriert er sich darauf, nicht mehr das gesamte Land unter seine Kontrolle zu bringen, sondern nur den Kernbereich, der für ihn wichtig ist, nämlich die Siedlungsgebiete der Alawiten und die wirtschaftliche Lebensader Syriens. Und das ist im Wesentlichen die Achse jordanische Grenze, Damaskus bis rauf nach Aleppo und im Westen die Küstengebiete am Mittelmeer. Die Grenzgebiete Richtung Türkei und in Richtung Irak hat er sich selbst überlassen. Und das Ergebnis war, dass dort ein Machtvakuum entstanden ist. Das wusste Bashar al-Assad auch. Und er wusste auch, wer dieses Machtvakuum füllen würde, nämlich radikale Islamisten. Und 2 islamistische Gruppierungen insbesondere haben hier das Vakuum gefüllt. Einmal die Nusra-Front, das ist ein Ableger von Al-Qaida, und eben der Islamische Staat im Irak, der dann vom Irak aus nach Syrien rübergezogen ist und dort ebenfalls an der irakischen Grenze großteilig Gebiete besetzte. Vor allem mit Blick darauf, die Ölquellen in Syrien unter seine Kontrolle zu bekommen, was auch gelungen ist. Damit war der Islamische Staat nicht mehr nur eine regionale Organisation im Irak, sondern nunmehr auch in Syrien aktiv und änderte auch den Namen von Islamischer Staat im Irak in Islamischer Staat im Irak und im Großsyrien. Und dann im vorigen Jahr hatte der Führer dieses ganzen Vereins, Kalif Ibrahim, die eigentlich ganz gute Idee, machiavellistisch gesehen gute Idee, ein Kalifat zu ergründen. Ein Kalifat zu gründen ist eine feine Sache, weil das bei vielen Gläubigen, vor allem konservativen und erst recht radikalisierten Gläubigen, den Eindruck erweckt, das ist jetzt sozusagen das Autochtone, das Originelle, das ist sozusagen die Wiederbelebung angeblich des Kalifats, wie es einst von Mohammed gestiftet wurde. Und gleichzeitig hat er damit natürlich, sagen wir mal, einen neuen Staat gründen können. Der Islamische Staat ist eben in der Tat mittlerweile ein Staat. Stark geworden der Anfänge im Irak, stark geworden in Syrien, dann im Sommer des vorigen Jahres die Rückeroberung oder die Rückkehr in den Irak und dann die Eroberung fast aller sunnitischen Gebiete im Irak. Insgesamt kontrolliert der Islamische Staat heute ein Gebiet etwa halb so groß wie Deutschland. Große Teile dieses Landes sind Wüstengebiete, aber eben auch die Wirtschaftsadern in Syrien und im Irak, in den sunnitischen Teilen, kontrolliert der Islamische Staat, der sein Geld vor allem macht durch den Verkauf von Erdöl. Illegalen Verkauf von Erdöl, die werden unter der Hand, wird das verkauft, meistens für $30 das Barrel, das ist die Hälfte des Weltmarktpreises, und ein Großteil dieses Öls geht in Richtung Türkei. Der Islamische Staat ist ein wirklicher Machtfaktor geworden, aus unserer Sicht schwer verständlich, weil die Bewegung äußerst brutal ist. Aber es ist falsch, auch wenn der Islamische Staat Islamischer Staat heißt, zu glauben, dass es hier nur radikalisierte Muslime wären, die hier kämpfen würden. Der Grund dafür, dass der Islamische Staat militärisch so erfolgreich ist, ist wesentlich dem Umstand geschuldet, dass die ganzen geschassten Saddam-Militärs sich wiedergefunden haben beim Islamischen Staat. Und die wissen, wie man Krieg macht, die wissen, wie man Krieg führt, die wissen, wie das geht, wie man Guerillakrieg und so weiter organisiert und führt. Der Islamische Staat ist äußerst brutal in seiner Kriegsführung. Er hat ein Menschenbild, das darin besteht, schwarz oder weiß, bist du Freund, bist du Feind, und Feinde werden liquidiert. diejenigen, die sich dem Herrschaftsanspruch des Islamischen Staates unterwerfen, können existieren. Also, das ist bestimmt kein schönes Leben, aber ich sag mal so, ein Sunnit, der sich diesem Herrschaftsanspruch unterwirft, kann seinem normalen Alltag nachgehen. Religiöse Minderheiten haben die Möglichkeit, zum Islam zu konvertieren. Oder sie werden geköpft, ja, oder verfolgt, oder wie auch immer. Das ist auch der Grund, warum die Jesiden zum Beispiel, eine kurdische religiöse Minderheit, warum die verfolgt werden, oder andere Gruppierungen auch. Auch Sunniten, die sich nicht dem Herrschaftsanspruch und der Ideologie des Islamischen Staates unterwerfen, werden ebenfalls verfolgt. Also jeder, der sich dieser Ideologie nicht unterwirft, wird als Feind angesehen und entsprechend behandelt. Der Siegeszug des Islamischen Staates ist sehr, sehr erstaunlich, aber irgendwo auch verständlich. Man muss sich immer vor Augen führen, dass dort, wo der Islamische Staat herrscht, im Grunde genommen keine Volkswirtschaft mehr besteht. Also wenn ich einen Job suche, dann muss ich mich quasi an den Islamischen Staat wenden. Als Milizionär oder als Fachkraft, weil ich eben Ahnung habe von Erdölindustrie oder von Verwaltung oder wovon auch immer. Und die zahlen gute Löhne. Also ein Kämpfer des Islamischen Staates bekommt 200 Dollar etwa im Monat. Der Sold eines irakischen Soldaten beträgt 60 Dollar im Monat. Es ist also ökonomisch durchaus sinnvoll, sich dem Islamischen Staat einzuschließen. Zumal er für die Witwen und Waisen und so weiter sorgt. Also unter den Bedingungen, unter denen der Islamische Staat funktioniert, ist es nachvollziehbar, warum die Leute dort sich ihm anschließen. Und viele aus dem Ausland fühlen sich ebenfalls in den Sog des Islamischen Staates wieder, weil der Islamische Staat natürlich brutal ist, aber diese Brutalität gilt vielfach als entschlossenes Handeln. Die tun was, die vernichten ihre Feinde, sind keine Weicheier. Und in einem Milieu, wo sowieso keine staatliche Ordnung mehr existiert, wo eigentlich nur Milizenwesen herrscht und das Gesetz des Stärkeren gilt, macht es natürlich Sinn, sich dem Stärksten auch anzuschließen. Warum den Stärksten bekämpfen? Und der Nimbus dieser Organisation des Islamischen Staates geht so weit, dass beispielsweise die Stadt Mosul, die zweitgrößte Stadt im Irak, im Norden des Landes, im vorigen Sommer eingenommen wurde, fast ohne dass ein Schuss gefallen wäre. Vielfach hat der Islamische Staat nur angerufen in den Stadtverwaltungen und hat gesagt, wir kommen und wir freuen uns auf den Tod. Und die Botschaft war klar, wir haben nichts zu verlieren, wir kämpfen für unsere Sache. Aber diejenigen, die den irakischen Staat vertreten, warum sollten die für diesen Staat sich einsetzen, geschweige denn ihr Leben riskieren? Für ein völlig korruptes System in Bagdad, für eine Klickenwirtschaft von einigen wenigen, alle Posten in der irakischen Armee, in der Generalität, auf der Offiziersebene, alle Posten kann man kaufen. Und die Leute kaufen das, die reichen Iraker kaufen diese Posten, weil sie dann die Möglichkeit haben, Beute zu machen in den Gebieten, die sie kontrollieren. Und das waren natürlich die Ersten, die dann geflohen sind vor dem Islamischen Staat, und die Rekruten haben es ihnen nachgemacht. Und dementsprechend ist der Vormarsch des Islamischen Staates so erfolgt, dass sie kaum einen Schuss abfeuern mussten bei ihrem Siegeszug im vorigen Sommer. Und sie haben immense Waffenmengen erbeutet, in der Größenordnung von etwa 1 Milliarde Dollar. Das ist die am besten ausgerüstete Terrororganisation, Dschihad-Organisation, wie auch immer, die es überhaupt je gegeben hat. Und die stellt Al-Qaida längst in den Schatten. Al-Qaida ist heute sozusagen vom Nimbus her, wenn ich das so formulieren darf, die haben mehr so den Nimbus so von Borussia Dortmund, und der Islamische Staat ist mehr so das Bayern München des Dschihad. Wenn ich das mal so... Al-Qaida war mal, und der Islamische Staat, das ist sozusagen... Ja, und Sie sehen, in Libyen zum Beispiel, da gibt es jetzt islamistische Gruppierungen, die schließen sich dem Islamischen Staat an. Es gibt keine organisatorischen Verbindungen zwischen dem Islamischen Staat in Irak und Syrien und den Kämpfern in Libyen. Ja, das sind ganz eigene Kämpfer mit einer eigenen Soziogenese. Aber sie wollen von diesem Trademark, von diesem Brandnamen, Islamischer Staat, wollen die profitieren. Deswegen unterwerfen die sich dem Islamischen Staat. Sie nennen sich Islamischer Staat, kämpfen in dessen Namen, und Libyen als zerfallender Staat ist der nächste Staat, wo sie einen großen Einfluss gewinnen werden. Es sind andere Milizen, wie gesagt, aber es ist dieselbe Ideologie. Also es ist alles sehr unerfreulich. Und vor allem, es hat keiner ein Rezept, wie man damit umgehen kann. Der Grund dafür, warum auch Europäer sich dem Islamischen Staat anschließen, hat vielfach zu tun mit Identitätssuche. mit dem Gefühl des sich nicht angenommen fühlens in den hiesigen westlichen Gesellschaften, der sozialen Ausgrenzung, schwache Ich-Identität, Verunsicherung. Im Grunde genommen sind es vielfach Motive, die bei deutschen Jugendlichen dazu führen, dass einige sich ultrarechten Bewegungen anschließen. So schließen sich eben einige desorientierte Muslime solchen Bewegungen an aus dem Umfeld des Salafismus oder des Islamischen Staates nach dem Motto, die tun was. Und dieses Gefühl, dieses psychologische Moment sollte man nicht unterschätzen. Ein Patentrezept im Umgang mit dem Islamischen Staat hat eigentlich niemand. Es gibt kein Rezept, den Islamischen Staat zu bekämpfen, zumal eben der Islamische Staat, dessen Siegeszug das Ergebnis ist einer westlichen Interventionspolitik, die eigentlich viel Zerstörung geschafft hat, und auf den Trümmern dieser Zerstörung ist dann der Islamische Staat gewachsen. Hätten die Amerikaner nicht 2003 aus ideologischen Gründen Saddam Hussein gestürzt, würde es den Islamischen Staat in dieser Form heute nicht geben. Und würde nicht der Westen um jeden Preis Bashar al-Assad stürzen wollen, dann hätte der Islamische Staat in Syrien auch nicht Fuß fassen können. Und hätte nicht der Westen, hätten nicht die USA und die Europäer um jeden Preis Gaddafi stürzen wollen, dann wäre Libyen heute kein zerfallener Staat. Also westliche Militärinterventionen erklären 80% des Erfolges des Islamischen Staates. Das lesen Sie aber in der Regel in keinem Leitartikel, weil das ist natürlich eine unbequeme Erklärung. Wir sind ja eine Wertegemeinschaft und was wir tun, ist immer nur ein Gutes. Ich weiß nicht, ob Sie erinnern, unser Bundespräsident Pfarrer Gauck hatte ja letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz das Wort geprägt, dass wir, die Deutschen, mehr Verantwortung übernehmen müssten in der Welt. Und er meinte damit natürlich militärisches Engagement. Und ein Land, das auf vorbildliche Art und Weise im Sinne von Herrn Gauck mehr Verantwortung übernommen hat, ist Frankreich. Und das kann man exemplarisch sehr schön vorführen, um auch mal so die ganzen Engpässe, die Kurzsichtigkeit, um nicht zu sagen die Idiotie westlicher Politik vorzuführen, die dann Ergebnisse zeitigt, bei denen man sich fragt, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Als nächstes dann die Frage, was tut man dagegen? Man weiß es nicht, aber man schiebt erstmal die Verantwortung irgendwie auf den Islam. Frankreich war neben Großbritannien dasjenige Land, das sich am meisten daran beteiligt hat, Gaddafi zu stürzen. Die Amerikaner haben diesen Libyen-Krieg, den Sturz von Gaddafi, als einen Delegiertenkrieg geführt. Ja, also Obamas Idee ist es nicht mehr selber, irgendwelche Truppen irgendwohin zu entsenden, sondern eben andere, die Verbündeten, mehr Verantwortung übernehmen zu lassen. Im Libyen-Krieg konnte man das erste Mal beobachten. Die Amerikaner haben sehr viel Logistik geliefert, aber die Kampfhandlungen wurden überwiegend von britischen und französischen Bombern durchgeführt. Das Ergebnis war der Sturz von Gaddafi. Nun muss man auch dem keine Tränen nachweinen. Das Problem ist nur, es ist immer leicht, eine politische Ordnung zu zertrümmern. Wenn man danach sie aber zertrümmert hat und dann sagt, das war's, viel Glück, Freunde, dann geht das meistens nicht gut. Und so ist es auch in Libyen geschehen. Gaddafi hatte, um seine Macht zu erhalten, unter anderem sehr viele Söldner eingekauft aus Schwarzafrika. Und diese Söldner sind dann mit ihren Waffen und mit dem Geld, das sie hatten, zurückgegangen in die Sahelzonenstaaten, aus denen sie kamen. Und Sie können sehen, dass zeitgleich mit dem Sturz von Gaddafi 2012 Folgendes geschehen ist. Zwei Konflikte sind dadurch angeheizt worden. Einmal der in Nigeria. Boko Haram hat seit 2012, diese radikale Islamistenmiliz dort, einen enormen Boom erfahren, weil eben viele Kämpfer, Söldner, ehemalige Söldner von Gaddafi zu Boko Haram gegangen sind, sich denen angeschlossen haben, auf der Suche nach Beute und nach Möglichkeiten, ein gutes Leben zu führen. Und der andere Konflikt, der befeuert wurde, dadurch war der Konflikt in Mali. Sie erinnern sich, 2012 haben sich auf einmal radikale Islamisten mit Tuareg-Rebellen verbündet und sind vorgerückt bis fast auf die Hauptstadt Bamako in Mali. Das wurde dann verhindert durch eine französische Militärintervention, die diese Rebellen zurückgetrieben hat in den Norden, sie aber nicht vollständig besiegen konnten. Also die Franzosen haben erst geholfen, Gaddafi zu stürzen. Das Ergebnis war Chaos in Libyen, das wir heute noch besichtigen können. Und die Auswirkungen dieses Sturzes machten sich unmittelbar bemerkbar in Nigeria, in der Sahelzone, im Tschad, in anderen Ländern, Niger auch, aber eben vor allem in Mali, einer ehemaligen französischen Kolonie. Also erst haben die Franzosen Gaddafi gestürzt, dann mussten sie ein weiteres Militärkorps nach Bamako expedieren, um die Folgen ihrer ersten Militärintervention zu beseitigen. Also im Sinne von Farragor könnte man sagen, die Franzosen haben für wahr mehr Verantwortung übernommen. Das Problem ist nur, dass diese Verantwortung nirgendwo hinführt. Ich meine, es ist schwierig. Gaddafi ist ein übler Bursche gewesen. Das hinderte aber die westlichen Staaten nicht daran, ihm Geschäft zu machen. Der Grund dafür, warum er gestürzt wurde, war nicht sein erratischer Charakter oder seine unsympathische Persönlichkeit, sein diktatorisches Regime oder. Der entscheidende Grund war der, dass Gaddafi innerhalb der Afrikanischen Union eine Führungsrolle spielte und sehr viel Geld in die Afrikanische Union hineingepumpt hatte. Afrika ist der einzige Kontinent, auf dem die USA nicht einen einzigen Militärstützpunkt unterhalten. Und der wesentliche Grund dafür war, dass Gaddafi die Afrikanische Union so sehr mit Geld zugeworfen hat, dass er durchsetzen konnte, dass in keinem afrikanischen Land amerikanische Militärstationen aufgestellt werden konnten. Das Einsatzkommando des amerikanischen Afrikakorps befindet sich in Stuttgart. Und das Einsatzzentrum, also dort, wo die militärischen Aktionen, die Kelly Barracks in Stuttgart, das ist sozusagen, da sitzt der Kopf und die ausführenden Leader dieses Afrikakorps der Amerikaner, die sitzen in Ramstein. Von dort werden die ganzen Drohnenkriege und so gesteuert in Afrika, des Afrikakorps der Amerikaner. Die Amerikaner unterteilen die Welt in 5 Zonen und Afrika ist eine davon. Aber wie gesagt, Afrika der einzige Kontinent ohne amerikanische Basen. Und der Grund ist das Engagement gewesen, wenn wir es so nennen wollen, von Gaddafi, der das verhindern wollte. Das war der entscheidende Grund, warum er gestürzt wurde. Ja, und es ist also alles eine sehr komplexe Lage. Ich komme auch allmählich ans Ende. Das Problem, das wir haben, ist ja nicht nur diese ganze Verwerfung, diese furchtbaren Videos, die man sieht mit den ganzen Enthauptungen und so weiter, ist ja auch alles furchtbar. Gibt es ja auch überhaupt nichts dran zu beschönigen. Die meisten oder die wenigsten sind aber bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass dieser Horror, der dort passiert, ganz wesentlich die Frucht ist, die aus einem Schoße kroch, oder ich will es anders formulieren, der Islamische Staat ist ebenso wie Al-Qaida, ganz wesentlich made in USA. Al-Qaida ist entstanden als Reaktion darauf, dass die Amerikaner in den 1980er Jahren Mujahideen, Glaubenskämpfer in Afghanistan, in Pakistan bewaffnet und finanziert haben im Kampf gegen die Sowjetunion. Als sie den 89 aus Afghanistan abzogen, wandten die sich dann gegen die USA und gegen Saudi-Arabien insbesondere. Aus diesem Umfeld entstanden dann aus dem Mujahideen-Umfeld entstand dann Al-Qaida und die Taliban. Mit dem Islamischen Staat verhält es sich ähnlich. Al-Qaida und der Islamische Staat wären beide in dieser Form nicht entstanden ohne den militärischen Interventionismus der USA in diesen Teilen der arabisch-islamischen Welt. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Das lesen Sie aber in keinem Leitartikel der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung, denn die sind natürlich ganz anders ausgerichtet. Die betonen die westliche Wertegemeinschaft und verweisen darauf, dass der Islam sich endlich mal reformieren müsse, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Und die Forderung nach einer Reformation und so weiter des Islam, die kann man ja auch legitimerweise erheben. Nur das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass das, was in der Region dort passiert, auch Rückwirkungen hat auf das, was hier geschieht. Wir wissen zwar nicht, inwieweit jetzt die Attentäter von Paris oder von anderen Schauplätzen oder Kopenhagen sich inspirieren lassen vom Islamischen Staat, aber es gibt natürlich eine Radikalität unter marginalisierten muslimischen Jugendlichen, vor allem in Frankreich und Großbritannien, teilweise aber auch in Deutschland, die inspiriert wird, die sich noch steigert durch die Erfolgsgeschichte des Islamischen Staates. Das ist ganz klar. Und wir haben in Europa jetzt, ich sage das jetzt ein bisschen kursiv, weil die Zeit nicht mehr ausreicht, jetzt da in die Tiefe zu gehen, wir können es aber gerne noch gleich weiter diskutieren. Wir haben vereinfacht gesagt, in Europa, in Deutschland, 2 Trends, die sich gegenseitig auf ungute Art und Weise beflügeln. Auf der einen Seite eine kleine Schicht marginalisierter Muslime, die in radikalen Islaminterpretationen ihr Heil sucht und teilweise auch bereit ist, Terror anzuwenden. Und auf der anderen Seite eine europäische Öffentlichkeit, die im Islam das Gott sei bei uns schlechthin sieht. Der Islam ist mittlerweile eine Projektionsfläche, wo jeder, der aus welchen Gründen auch immer frustriert ist oder unzufrieden ist mit sich und der Welt, seine Projektion, seine Ängste drauf ablassen kann. Es braucht dafür nicht mal ein reales Vorhandensein von Islam oder Muslimen. Sehr schön zu beobachten in Sachsen, wo die Pegida-Bewegung sehr stark ist oder war. Die sind schon wieder dabei, sich zu zerlegen. Aber es gibt einen Ausländeranteil in Sachsen von 2% und davon wiederum nur einen kleinen Teil Muslime. Also es gibt, man muss lange suchen in Sachsen, bevor man einen Muslim sieht. Die wenigsten werden hier einen getroffen haben, die wenigsten Sachsen. Und trotzdem die Islamisierung des Abendlandes, als stünde Sachsen im Begriff, von den Iranern überrannt zu werden. Das alles ist natürlich äußerst irrational. Und was sich hier sozusagen artikuliert, der Islam ist ja eine Projektionsfläche von Menschen, die aus verschiedenen Gründen soziale Abstiegsängste haben oder die der Meinung sind, dass sie als Angehörige der Mittelschicht eigentlich permanent leisten müssen, und andere, irgendwelche Minderheiten, Ausländer, die kriegen es hinten reingeschoben. Und dagegen ist man. Das möchte man nicht. Es gibt viele Motive, ein ganzes Bündel von Unzufriedenheiten, was hier eine Rolle spielt. Aber man muss doch die Sorge haben, dass radikale Islamisten hier und Islamhasser dort sich auf eine ungute Art und Weise gegenseitig beflügeln und hochschaukeln. Und glauben Sie mir, eines Tages wird es auch in Deutschland einen Terroranschlag geben, der erfolgreich sein wird, von radikalen Islamisten. Und dann möchte ich nicht sehen, was hier in der Innenpolitik abgeht, an Hysterie und an medialer Übersteigerung. Es gibt ja viel zu kritisieren, völlig zu Recht, an der Erscheinungsform des Islam, so wie er gelebt wird, von vielen. Aber was vielen bei uns auch nicht aufgeht, ist, dass zum Beispiel, wenn, was jetzt gerade geschehen ist, ich glaube, war das in Berlin, wo irgendein Idiot, das stellte sich dann heraus, das war eine kurdische Familie, 19-Jährige war schwanger, eine Deutsche, schwanger von einem Kurden, sie wollte ihn aber nicht heiraten, das Kind trotzdem behalten. Ja, und das fanden die aber nicht gut, da haben sie sie halt erstochen und mit Benzin übergossen und großes Erregungsthema in Berlin. Bezieht man natürlich alles auf den Islam. Hat mit dem Islam aber nichts zu tun. Das ist, so schlimm das ist, ein solcher Mord, Ausdruck einer merkwürdigen archaischen Dorfkultur, wie sie vielleicht in den kurdischen Gebieten der Türkei vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren noch gelebt wurde, wie sie aber sozusagen im Exil oder in der Diaspora, sagen wir besser, archiviert worden ist, sich bewahrt hat. Und dann kommen sozusagen desorientierte junge Leute, begehen so ein furchtbares Verbrechen. Man ist deswegen aufgewühlt und die Berichterstattung in der Berliner Zeitung zum Beispiel läuft alles hinaus auf die Frage, wie islamisch ist das Ganze? Na gut, nun kann man die Frage stellen, das ist ja völlig legitim. Nur wenn man die Frage ernsthaft beantwortet, muss man sagen, das hat mit dem Islam so viel oder so wenig zu tun, wie ein Deutscher, der in Paris Amok läuft und irgendein Verbrechen dort begeht. Ist jetzt das Germanentum daran schuld? Es ist interessant, dass wenn Muslime Verbrechen begehen, wie in Paris oder wie das, was jetzt in Kopenhagen geschehen ist, das hat sofort immense Auswirkungen. Da wird ein ganzes Land sozusagen, es erhebt sich, es erschüttert, auch zu Recht. Aber wie unterschiedlich waren die Reaktionen, als Anders Breivik 77 Leute umgebracht hat in Norwegen. Da wäre keiner auf die Idee gekommen zu fragen, was ist los mit den Wikingern, was ist los mit dem Skandinaviertum, was ist los mit dem Christentum, was ist los mit den westlichen Werten. Sondern man sieht einen wie Anders Breivik eigentlich eher als einen verwirrten Einzeltäter. Als jemanden, der durchgeknallt ist oder wie auch immer. Aber niemand würde auf die Idee kommen, das einzubetten in einen übergeordneten Zusammenhang nach dem Motto, er vertritt jetzt, wie soll ich sagen, die westliche Wertegemeinschaft in ihrer pervertierten Form. Keiner würde so argumentieren. Aber wenn irgendwo Muslime ein Verbrechen begehen, zum Beispiel auch in Paris, das Erste, was man sagt, sind muslimische Täter gewesen. Okay, klar, waren sie auch. Aber alle drei Attentäter waren französische Staatsangehörige, hatten Französisch als Muttersprache, sind in Frankreich sozialisiert worden, vor allem in französischen Gefängnissen. Also man könnte ja auch mal die Frage stellen, was ist eigentlich in Frankreich los, dass solche Leute auf solche Ideen kommen und auf solchen Trip geschickt werden sozusagen oder auf eine solche schiefe Bahn geraten. Alfred Grosser, der bekannte französisch-deutsche Publizist, hat unter anderem ja auch das französische Gefängnissystem mitverantwortlich gemacht für die Radikalisierung von vielen jungen Muslimen. Kurzum, es gibt ein ganzes Bündel von Gründen, was dazu führt, dass bestimmte Leute gewalttätig werden. Daran gibt es nichts zu verharmlosen oder zu beschönigen. Aber man muss sich immer fragen, in welchen Kontext stellt man das Ganze? Und zu beobachten ist, dass wenn Menschen muslimischen Glaubens ein Verbrechen begehen, wird es gerne eingeordnet in einen größeren Zusammenhang. Das beflügelt enorm die emotionale Ablehnung, die ohnehin schon da ist. Die Islamfeindlichkeit, die greift ja bis in die tiefe Mitte der Gesellschaft hinein. Und der Islam ist sozusagen heute die Folie, von der man alles sagen kann. Es gibt so einen schönen Spruch, den hörte ich neulich, der gefiel mir ganz gut. Wer gegen Schwarze hetzt, ist Rassist. Wer gegen Frauen hetzt, ist frauenfeindlich. Wer gegen Juden hetzt, ist Antisemit. Aber wer gegen Araber und Muslime hetzt, der ist für einen Verteidiger des Abendlandes. Und da ist ja was dran. Nicht? Also auch der Dümmste hat begriffen, dass wenn man sich nicht differenziert äußert über das Judentum, bekommt man sehr schnell Post von der Staatsanwaltschaft. Wenn man hingegen, sagen wir mal, bestimmte Ansichten öffentlich vertritt über den Islam und seien sie noch so abwegig, ja, dann passiert nichts und man kann sich dann noch auf viel Rückhalt berufen. Ja, und das ist also eine sehr unerfreuliche Entwicklung. Und bei aller berechtigten Kritik an den Erscheinungsformen des Islam, es geht mir nicht darum, jetzt hier irgendwie was beschönigen zu wollen, aber es ist immer gut, die Dinge differenziert zu betrachten. Und diese Differenzierung, die fehlt häufig. Und die große Sorge, die ich habe, und damit will ich auch enden an dieser Stelle, ist eben, dass sich islamistische Gewalt und Islamhass gegenseitig beflügeln und hochschaukeln und es zu innenpolitischen Verwerfungen führt, zu Verbrechen der einen an den anderen, die dann eben auch den inneren Frieden maßgeblich stören. Und ein zweites großes Problem ist natürlich, dass dadurch, dass diese Länder in der Region nacheinander auseinanderfliegen, kommen natürlich immer mehr Flüchtlinge zu uns. Und dieser Flüchtlingsstrom wird auch nicht abreißen. Ich habe ja erwähnt, Ägypten ist das nächste große Krisenland in der Region. Und wenn auf einmal von 85 Millionen Menschen auch nur 5 Millionen auf die Idee kämen, zu sagen, wir schwimmen mal über das Mittelmeer, dann würde das natürlich hier enorme Verwerfungen zur Folge haben, den Rechtspopulismus nach vorne bringen. Und ich glaube, dass die Islamophobie ein Phänomen ist, das uns eben noch massiv begleiten wird in den nächsten Jahren. Und diese Islamophobie führt natürlich auch dazu, dass gerade junge, desorientierte, ihre eigene Identität noch nicht so gewiss sind, junge Muslime, sich vielfach auch zu radikalen Bewegungen hingezogen fühlen. Das Paradoxe ist ja, das Perverse ist ja, könnte man sagen, dass die Salafisten, also jene radikalen Prediger, die sich vor allem an junge Muslime wenden, quasi die einzigen sind, die jungen Muslimen in Deutschland das Gefühl geben, dass sie etwas wert seien. Ja, ihr seid Muslime, ihr seid jung, ihr seid cool. Das ist die Botschaft, die Salafisten diesen Leuten vermitteln. Sie haben kaum sonst eine Bewegung in Deutschland, eine politische Partei oder eine gesellschaftliche Gruppierung, die ihnen dieses Gefühl vermittelt. Man muss ja vielen geradezu erklären, dass es kein Widerspruch ist, Deutscher zu sein und Muslim. Es gibt ja mittlerweile viele deutsche Muslime. Aber das ist vielen nicht bewusst, nach dem Motto, man ist entweder Deutscher oder man ist Muslim. Also da gibt es noch viel in der Zusammenarbeit, in dem Miteinander zu tun. Und das wird noch alles sehr rau werden in den nächsten Jahren. Und die Probleme im Nahen Osten, die bleiben uns natürlich erhalten. Und ich habe nun über Israel und Palästina kein Wort verloren, aus guten Gründen nicht, weil das ein abendfüllendes Thema für sich ist. Aber auch das ist natürlich ein Konflikt, unter dem vor allem die Juden in Europa immer mehr zu leiden haben. Nicht? Also die antijüdischen Ausfälle, die man gesehen hat in Paris und anderswo, nicht nur das Attentat, sondern auch die Übergriffe auf Juden in Frankreich und anderswo, die häufig von jungen Muslimen kommen, haben natürlich mit diesem Konflikt zu tun, zwischen Israelis und Palästinensern und vor allem mit der Perspektivlosigkeit der Menschen im Gazastreifen. Also es gibt viel zu tun, aber jetzt überlasse ich Ihnen den Platz, ein bisschen Fragen zu stellen. Vielen Dank.